Heute lesen wir 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4. Höre das Wort des Herrn. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns deine Liebe dadurch erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn wir heute Morgen zu dir kommen, um dein Wort zu betrachten, lass uns ein tieferes Verständnis für deine Liebe zu uns gewinnen, so dass wir unseren Brüdern und Schwestern im Glauben Christus ähnliche Liebe zeigen können und so leben, dass es dir wohlgefällig ist. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Entschuldigung. Der Apostel Paulus hat ausführlich erklärt, wie wichtig Liebe für die Ausübung geistlicher Gaben ist. Anstatt der Gemeinde in Korinth Einigkeit und Wachstum zu bringen, wurden geistliche Gaben selbstsüchtig eingesetzt, um einige zu fördern und andere zu demütigen. Und so macht Paulus klar, dass der lieblose Gebrauch von geistlichen Gaben bestenfalls keinen Gewinn bringt, schlimmer noch, laut und irritierend und am schlimmsten nichts oder wertlos ist. Dies alles war für den Durchschnittskorinther, der den Besitz einer Gabe als Ehrenabzeichen ansah, ziemlich demütigend. Tatsächlich scheint es sogar so, als ob Paulus vorschlägt, dass ein Gläubiger ohne Geistesgabe, wenn es so etwas gibt, ihnen überlegen wäre, nur weil er diese vermeintlich glanzlose Eigenschaft, die Liebe, besaß. Ihr könnt euch einen korinthischen Gläubigen vorstellen, der mit verletzter Eitelkeit Paulus fragt, nun was ist so großartig an der Liebe? Und so fährt Paulus fort, die Tugenden der Liebe zu preisen. Es kann sein, dass jemand diese Predigt hört und nicht glauben kann, was er gerade gehört hat. Schlägt der Prediger wirklich vor, dass jemand fragen könnte, was so großartig an der Liebe ist? Es scheint weit hergeholt, da die Welt von Liebe besessen ist. Die Welt liebt die Liebe. Wie viele Lieder, Gedichte, Geschichten, Theaterstücke, Fernsehsendungen oder Filme sind der Erforschung der Liebe gewidmet. In dem berühmten Lied der Beatles heißt es, alles was du brauchst, ist Liebe. Die größten Köpfe und begabtesten Künstler der Welt haben versucht, sich mit den Geheimnissen der Liebe zu befassen. Und es besteht kein Zweifel, das Thema bringt einige schöne und unvergessliche Formulierungen von Menschen hervor. Ich kenne mich nicht sehr gut mit deutscher Literatur aus, aber hier ist ein Beispiel eines weltlichen Mannes, der versucht, den Einfluss der Liebe auf ihn zu beschreiben. Wie es war, von Bertolt Brecht. Erst ließ Freude mich nicht schlafen, dann hielt Kummer nachts die Wacht. Als mich beide nicht mehr trafen, schlief ich, aber ach, es bracht jeder Maimorgen mehr Novembernacht. Darin liegt zweifellos eine gewisse Schönheit und auch eine tragische Ironie in Bezug auf die Liebesbesessenheit der Welt. Die Welt weiß nicht einmal, was Liebe ist. Die Welt sehnt sich nach Liebe, glaubt, dass sie Liebe erreichen kann, verehrt die Liebe, hat aber letztendlich keine Liebe. Sie kennt nur ihre eigene arme Imitation der Liebe. Dies liegt daran, dass die Welt in Feindschaft mit Gott steht und Gott Liebe ist. wie wir in 1. Johannes lesen. Nur diejenigen, die Frieden mit Gott haben, die Gemeinschaft mit Gott genießen, wissen wirklich, was Liebe ist und können sie wirklich erfahren und, was entscheidend ist, auch demonstrieren, wie Paulus sagt. Paulus vermenschlicht hier die Liebe. Liebe wird wie eine Person behandelt. Und in der Tat, da Gott Liebe ist, kann man sagen, dass dies alles göttliche Eigenschaften sind und am deutlichsten für uns durch den Herrn Jesus Christus selbst demonstriert werden. In unserem Text für diesen Morgen listet Paulus 5 Merkmale der Liebe auf. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß und die Liebe bläht sich nicht auf. Wir müssen uns daran erinnern, dass sie alle eigenständige Merkmale sind und um die Liebe richtig zu verstehen und zu demonstrieren, müssen wir diese Merkmale verstehen, demonstrieren. Daher möchte ich jedes Merkmal mit euch betrachten, die Bedeutung untersuchen, sie im Christus am Werk sehen und sie auf unser eigenes Leben anwenden. Und so zurück zu unserem Text. Wir lesen zuallererst, dass die Liebe langmütig ist. Wenn du darum gebeten werden würdest, Liebe zu definieren, was ist das erste Merkmal oder was ist das erste Wort, das dir in den Sinn kommen würde? Leidenschaftlich? Echt? Selbstlos? Gebend? Wie viele von euch würden sich sofort für Paulus erste Wahl entscheiden? Langmütig. Und denken wir daran, dies ist nicht so sehr Paulus erste Wahl, als die erste Wahl des Heiligen Geistes. Aber wenn du innehältst und darüber nachdenkst, kannst du wahrscheinlich an Dutzende Male denken, in denen du Geduld im Umgang mit jemandem zeigen müsstest, den du liebst. Ich bin mir sicher, dass es viele Male gibt, in denen dein Kind, dein Ehepartner, deine Eltern, dein Bruder oder deine Schwester oder dein Freund etwas gesagt oder getan hat, das dich wirklich geärgert hat. Aber weil du diese Person liebst, warst du in der Lage, die ganze Situation einfach zu übergehen. Wie oft hast du gedacht, hoffentlich nicht gesagt, ein Glück, dass ich dich liebe. Es besteht kein Zweifel daran, dass Menschen unsere Geduld testen. Aber wenn wir sie lieben, zeigt unsere Geduld irgendwie ihre Stärke. Man muss nur an die Geduld denken, die der Herr dem Volk Israel zeigte, als sie durch die Wüste reisten. Wir haben in unseren Lesungen am Sonntagmorgen davon gehört. In 2. Mose 34 erklärt Gott Mose seinen Namen und ein Teil seines Namens ist, dass er langmütig ist. Als das Volk der Spionagebericht ablehnte und sich weigerte, das Land zu betreten, appellierte Mose an den Herrn um Gnade und wies auf die Eigenschaft hin, die der Herr selbst gebraucht hatte. Jesaja, Hesekiel, Paulus und Petrus schreiben alle, dass Gottes Langmut darauf ausgelegt ist, seine barmherzige Natur hervorzuheben und ihm Ruhm und Lob zu bringen. Aber das Merkmal der Geduld oder Langmut hat mehr zu bieten, als nur eine schlechte Situation zu tolerieren, ohne wütend zu werden. Geduld hat auch positive Aspekte. Geduld findet ihre Quelle auch in Gott, lesen wir in Römer 15. Geduld ist Teil der Früchte des Geistes. Es ist ein Resultat der Selbstbeherrschung und ein Zeichen der Gottseligkeit, erzählt uns Petrus im ersten Kapitel seines zweiten Briefes. Geduld hilft uns, in Prüfungen zu wachsen, sagt Jakobus. Geduld gefällt Gott, lesen wir in Prediger 7, 2. Korinther 6, Jakobus 5 und Offenbarung 2. Und wenn wir uns immer noch nicht sicher sind, wie liebevolle Geduld aussieht, können wir immer auf den Herrn Jesus Christus schauen. Wie oft enttäuschten ihn seine treulosen Jünger, und doch zeigte Jesus Geduld mit ihnen. Denkt an die Begebenheit unmittelbar nach der Verklärung Christi. Ein Vater mit einem besessenen Sohn kommt zu den Jüngern und bittet sie um Hilfe, doch sie können ihm nicht helfen. Ihre Unfähigkeit, etwas Nützliches zu tun, veranlasst Jesus einzugreifen. Er sagt: Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus fährt fort, den Jüngern zu heilen. Die Geduld Jesu zeigte sich während seines gesamten Lebens auf Erden, besonders aber während seines Prozesses und seiner Kreuzigung. Jesu Gefasstheit und Selbstbeherrschung sind so offensichtlich, als er vor verschiedenen weltlichen Autoritäten erscheint. Es ist ein Teil dessen, was ihn durch diese Prüfung stützt und natürlich seinem himmlischen Vater gefällt. Und wie soll sich diese liebevolle Geduld in unserem Leben auswirken? Vor allem müssen wir sie unseren Brüdern und Schwestern in Christus gegenüber zeigen. Erinnert ihr euch an den Kontext, in dem Paulus dieses Kapitel schreibt? Er befasst sich mit der Selbstsucht und dem spaltenden Verhalten der korinthischen Christen. Liebevolle Geduld sucht den Nutzen und das Wachstum der Glaubensgeschwister. Die Liebe erduldet all die Schwäche und Wissenheit, Fehler, Gebrechen, all die Voreiligkeit und Kleingläubigkeit der Kinder Gottes. Die Schwester, die gerade erst zum Glauben gekommen ist und in ihrem freudigen Eifer Dinge sagt oder tut, die nicht weise erscheinen. Wir sind geduldig mit dieser Schwester. Der ängstliche, schüchterne Gläubige, mit dem man nur schwer ins Gespräch kommt, und der sehr langsam ist, wenn es darum geht zu dienen. Wir müssen geduldig mit sich einem Bruder oder solch eine Schwester sein. Wir sollen uns aufrichtig eine Verbesserung des Verhaltens oder der Einstellung unserer Geschwister wünschen und darauf warten. Liebe erträgt alle Bosheit und Arglist der Kinder der Welt. Wir speisen unseren Feind, wenn er hungert. Wenn er Durst hat, geben wir ihm zu trinken. Damit häufen wir Feuerkohlen, schmelzende Liebe auf seinen Kopf. Mit jedem Schritt sind wir bemüht, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Und Kolosser 1, Vers 11, worüber wir kürzlich an einem Mittwochabend nachgedacht haben, sagt uns, dass wir dies alles voller Freude tun sollen. Unser Langmut sollte nicht wie langes Leiden aussehen, es sollte als ruhige Geduld angesehen werden. Und so kommen wir zu unserem zweiten Merkmal der Liebe. Zurück zu unserem Vers. Wir lesen nicht nur, dass Liebe geduldig ist oder langmütig, sondern wir sehen auch, dass Liebe gütig ist. Das griechische Wort hierfür ist nicht ganz leicht zu übersetzen. Matthew Henry verwendet 4 Wörter in seinem Versuch, es zu beschreiben: freundlich, großzügig, höflich und verbindlich. Oder man könnte harmlos sagen, gebend, rücksichtsvoll und bereitwillig. Aber die prägnanteste und hilfreichste Erklärung, die ich gesehen habe, stammt von John MacArthur, der sagt: Güte ist Gutherzigkeit in Aktion. Liebe ist großherzig und aufgeschlossen. Liebe ist bereit, einen Gefallen zu tun, nützlich zu sein. Liebe nützt nicht die Möglichkeiten aus, um Gutes zu tun, sondern geht auf die Suche nach solchen Möglichkeiten. Liebe ist bewusst freundlich. Es ist leicht zu sagen, dass Jesus mehr als alle anderen das Merkmal X oder das Merkmal Y aufweist. Wir könnten Weisheit, Geduld, Bereitschaft, Hingabe und so weiter sagen. Dies ist letztendlich eine sinnlose Übung, da es kein Merkmal gibt, das Jesus besonders hervorhebt. In der Praxis können wir jedoch, wenn wir die Art von Dingen sehen, die Jesus tut, solch eine Fülle von Güte erkennen. Jesus berührt die Unberührbaren. Er umgibt sich mit der Verworfenen. Er hat Mitleid mit dem Leiden. Jesus trotzt sozialen, moralischen, nationalen, geschlechtsspezifischen und medizinischen Grenzen und bietet Freundschaft, Hilfe und Erlösung dort an, wo sonst niemand hingehen würde. Wie oft haben sich Jesu Feinde darüber beschwert, dass er Zeit mit Sünden verbracht hat. Und doch, was für eine verändernde Wirkung hatte die Güte Jesu gegenüber diesen Menschen? Der Aussätzige wurde für rein erklärt und schloss sich der Gemeinde wieder an. Der Zöllner verwandelte sich in ein großzügiges Kind Abrahams. Die Frau wurde von jahrelangem Schmerz und ritueller Unreinheit befreit. Die Frau, deren innerer Durst gestillt ist und die echte Erfüllung darin findet, Christus zu kennen. Die Blinden, die sehend werden und Jesus nachfolgen. Der von Dämonen besessene Mann, der in der ganzen Region Christus verkündigt. Wenn Jesus nicht gütig und mitfühlend gewesen wäre, wären diese Menschen in ihren verzweifelten und traurigen Situationen geblieben. Und diese Ereignisse sind nicht zur Zufälle. Selbst wenn man die Allwissenheit Gottes aus der Gleichung herausnimmt, sehen wir immer noch einige Gelegenheiten, in denen die Verfasser des Evangeliums die Absichtlichkeit der vorgehenden Handlungen Christi klar zum Ausdruck bringen, welche ihn dann zu der Situation führen, in der er Güte zeigt. Als Jesus einen Gesetzesgelehrten nach seinem Verständnis dessen fragte, was wichtig ist, antwortete der Gelehrte richtig: Du sollst den Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzer Kraft und von ganzem Verstand lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Als Jesus ihn für seine Antwort lobte, fragt der Mann: Wer ist mein Nächster? Die Antwort, die Jesus gibt, ist eines der bekanntesten seiner Gleichnisse und auch seiner sehr klaren Lehre über Güte, der barmherzige Samariter. Und wie schloss Jesus diese Lehre über aufopfernde, nicht verdammende, absichtliche Güte ab? Er sagte: Geh hin und handle du ebenso. Und so fragen wir, wie wir in unserem Leben liebevolle Güte zeigen können. Wir sollen unsere Liebe auch auf praktische Weise demonstrieren. Es ist natürlich nichts Falsches daran, beiläufige, freundliche Handlungen auszuführen. Aber so wie Güte Teil der Früchte des Geistes ist, so müssen wir sie als eine Eigenschaft betrachten, die gepflegt werden kann. Güte soll zur Gewohnheit werden. Wir suchen Bitten um Gelegenheiten, einander zu dienen und Freundlichkeit zu zeigen. Die Bekanntgaben am Mittwochabend sollten keine neuen Informationen für uns sein. Wenn wir bewusst gütig und umsichtig mit unseren Brüdern und Schwestern umgehen, sollten wir vieles von dem, was unsere Pastoren an Gebetsanliegen mitteilen, bereits wissen. Wir gehen freundlich mit der Welt um. Halten jemandem eine Tür auf, geben unseren Platz in der U-Bahn auf und so weiter. Wir wollen harmlos sein. Wieder etwas, was wir kürzlich gesehen haben, als wir den 1. Petrusbrief durchgingen. Wir geben niemanden, weder Christen noch Ungläubigen, die Möglichkeit, schlecht über uns zu sprechen. Wir sind großzügig mit unserer Zeit, Ressourcen und Haltung. Wir müssen rücksichtsvoll vorgehen und unser Handeln sorgfältig planen, damit es die positivsten Auswirkungen hat. Schließlich sollte die Liebe uns bereit machen, jede Handlung oder Aufgabe zu übernehmen, die unserem Nächsten einen echten Nutzen bringt. Zurück in unserem Text lesen wir auch, dass Liebe nicht neidet. Das übersetzte Wort Neid hat zwei Seiten. Es gibt den Aspekt, den wir am besten kennen, das Verlangen nach etwas, das jemand anderer hat. Aber der griechische Ausdruck vermittelt auch das Gefühl, nicht zu wollen, dass andere das haben, was wir haben. Man könnte sagen, dass Neid Exklusivität verlangt. Neid ist eine häufige Manifestation von Selbstbezogenheit, die wir beim nächsten Mal aus der christlichen Liebe entgegengesetzt ansehen werden. Es ist so klar, dass Neid nicht mit Liebe koexistieren kann. Dies ist unmöglich. Es kann nicht sein, wenn wir eine zärtliche Zuneigung zu allen haben und aufrichtig alle materiellen und spirituellen Segnungen für unsere Mitmenschen wünschen. Wie kann ein Mensch gekränkt oder verärgert sein, wenn er sieht, dass Gott zu jemand anderem ist, unabhängig davon, ob er direkt am gleichen Nutzen teilnimmt oder nicht? Wenn wir gesegnet wurden, sollten wir uns nicht weniger gesegnet fühlen, wenn der Herr einem anderen dasselbe schenkt. Wenn wir einen anderen auf eine Weise gesegnet sehen, die wir nicht erlebt haben, freuen wir uns über die Situation, denn echte christliche Liebe richtet sich zuerst an Gott, den wir für seine Güte gegenüber unseren Mitmenschen preisen können, dann an andere, für die wir uns nur Gutes wünschen. In all dem sind wir selbst gesegnet, weil wir sehen, dass sich der echte Wunsch unseres Herzens erfüllt. Wenn es jemals ein Beispiel für jemanden gab, der nicht versuchte, anderen seinen eigenen Segen vorzuenthalten, dann ist es der Herr Jesus Christus. Philipper 2, Vers 6, der von Jesus spricht, lässt sich am besten so übersetzen: Obwohl er in der Gestalt Gottes war, zählte er die Gleichheit mit Gott nicht zu einem persönlichen Vorteil. Wir haben es vor zwei Wochen gehört und wir haben es schon mehrmals davor gehört. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nochmals, Jesus erklärte in Johannes 10, 10, dass seine Mission ganz zum Wohle anderer sei, wenn er "Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben", sagt. Jesus konnte niemals angeklagt werden, dass er sich nach Exklusivität sehnen würde. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass es keinen anderen Weg gibt, als durch Jesus Christus allein, um gerettet zu werden. Nein, mein Punkt ist, dass Jesus von Ewigkeit an in einer privilegierten Position war. Als Gott der Sohn war er in ständiger, liebevoller Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Ihre Liebe hat ihnen sowohl beim Geben als auch beim Empfangen gereicht. Es war nicht aus einem unerfüllten Wunsch heraus, Liebe zu zeigen, dass Gott die Menschheit erschuf. Es war auch nicht das Gefühl, nicht genug geliebt zu werden, dass Gott veranlasste, die Menschheit zu erschaffen, damit er die Liebe bekommen würde, für die er sich würdig hielt. Nein, der dreieinige Gott war in gegenseitiger Liebe für alle Ewigkeit vollkommen glücklich. Und doch bedeutete das nicht, dass der Herr Jesus nicht wirklich erfreut sein konnte, seine Liebe für andere zu zeigen. Da war nichts von dem Grundschulmädchenverhalten an seiner Einstellung. Wie oft sehe ich das? Du kannst nicht ihre Freundin sein, weil sie meine Freundin ist. Es ist einfach kein Platz für irgendjemanden außer mir. Die klassische Herausforderung aus den Western-Filmen: Diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide. Nein, Jesus möchte, dass sein Volk die gleiche Freude hat, die er hat. Hört dies in seinem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wir haben bereits über die Einstellung, die wir haben sollen, gesprochen, nämlich das Gegenteil von Neid. Aber wie können wir das in unserem eigenen Leben sehen oder in die Praxis umsetzen? Nun, die erste und offensichtlichste Anwendung liegt in unserer Einstellung zur Verbreitung des Evangeliums. Wünschen wir uns, dass das Evangelium jede Nation, jeden Stamm und jede Sprache erreicht? Sind wir in unserer Haltung in irgendeiner Weise ausgrenzend? Gibt es Menschen, die wir lieber nicht neben uns in einem Gottesdienst sitzen haben möchten? Als nächstes können wir unsere Einstellung zu anderen innerhalb der Gemeinde überprüfen. Dies kann eine ziemliche Herausforderung sein. Wie sind eine Gemeinde, in der Menschen unterschiedlichster Herkunft sind und in der der persönliche Wohlstand sehr unterschiedlich ist? Wie fühlen wir uns dabei? Wie ist unsere Einstellung, wenn ein Bruder und eine Schwester in ein neues Haus ziehen? Was ist, wenn jemand mit einem neuen Auto auftaucht? Wie fühlen wir uns, wenn jemand einen neuen Job oder eine Gehaltserhöhung bekommt? Was ist, wenn die Kinder eines anderen besser gekleidet aussehen als die eigenen? Was ist, wenn das Kind eines anderen in der Schule bessere Leistungen erbringt als das eigene? Wie fühlst du dich, wenn jemand über seine Urlaubspläne spricht? All dies sind Gelegenheiten, dem Herrn für seine Güter gegenüber seinem Volk zu danken. Ist das auch deine Reaktion? Oder gibt es Momente, in denen du das Gefühl hast, etwas zu verpassen, als ob du kein faires Geschäft aus Gottes Hand bekommen hättest? Wahre christliche Liebe neidet nicht. Die zwei verbleibenden Eigenschaften der Liebe, die wir in unserem Text finden, passen zusammen. Eine getrennte Betrachtung würde zu vielen Überschneidungen führen, daher werden wir uns beide gemeinsam ansehen. In unserem Text lesen wir: Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Meine drei Go-To-Kommentatoren, Matthew Henry, Thomas Cook und John Gill, sind sich alle einig, dass der Apostel Paulus in diesen Sätzen zwei Aspekte desselben Problems, nämlich den Stolz, angesprochen hat. Die Idee ist, dass die Liebe weder zu hoch von sich selbst noch zu negativ von anderen denkt. So fasst Cook diese beiden Eigenschaften zusammen. Die Liebe behandelt Untergebenen nicht mit Verachtung oder Frechheit und äußert auch nicht voreilig oder pervers etwas zum Nachteil eines Bruders. Liebe erfüllt den Geist nicht mit eitlen Vorstellungen von der Wichtigkeit des Menschen und lässt uns auch nicht höher von uns denken, als wir denken sollten. Tatsache ist, dass diejenigen, die echte christliche Liebe zeigen, in der Demut einer der anderen höher achtet als sich selbst. Dies ist nicht nur etwas, womit die Gemeinde in Korinth konfrontiert war. Höre die Worte des auferstandenen und erhabenen Christus, Jesus Christus, zu der Gemeinde in Laodicea. Du sagst, ich bin reich. Und ich bin reich geworden und brauche nichts und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Dies ist die Gemeinde, die vom Herrn Jesus kein bisschen Lob erhält. Ihr Stolz und ihre Arroganz haben sie in einem solchen Zustand zurückgelassen, dass über sie nichts Gutes gesagt werden kann. Wie völlig anders als der Herr Jesus, der reich war, aber um euretwillen arm wurde. Dies ist der König, der auf einem Esel und dem Fühlen eines Esels reitet. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Dies ist der Herr und Meister, der ein Schüssel und ein Handtuch nimmt und die Füße seiner Jünger wäscht. Dies ist der Sohn Gottes, der wahrhaftig Mensch geworden ist, in all der Schwäche und Demut, die das mit sich bringt, wie wir in den letzten Sonntagabenden gehört haben. Es ist keine Überraschung, dass Gott Stolz so sehr hasst, wenn man bedenkt, wie niedrig Gott der Sohn sich erniedrigen müsste, um sein Volk zu erlösen. Wenn wir in unserem Leben wahre christliche Liebe zeigen wollen, müssen wir Stolz bekämpfen. Stolz ist das ultimative Vergehen gegen Gott. Augustinus sagte: Stolz ist der Beginn aller Sünden. Jede Sünde ist eine Verachtung Gottes und jede Verachtung Gottes ist Stolz. Was sonst ist Stolz, wenn nicht die Verachtung Gottes? Stolz sucht die Herrlichkeit, die nur Gott gebührt. Welchen Unterschied soll dies also in unserem Leben machen? Das erste ist, uns selbst im Lichte des heiligen Gesetzes Gottes zu betrachten. Die kürzeste Überprüfung am Gesetz Gottes wird uns verurteilen. Wir sind völlig erbärmlich und es ist nicht schlecht, regelmäßig daran erinnert zu werden. Das zweite ist, andere im Lichte des Erlösungsplans Gottes zu betrachten. Gott hat großen Wert auf jedes einzelne seines Volkes gelegt. Sie wurden erlöst, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das Letzte ist zu erkennen, dass persönliche Besitztümer oder Errungenschaften kein Grund sich zu rühmen. Wie Paulus den Galatern sagt: Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Oder den Korinthern: Wer sich aber rühmt, rühme sich des Herrn. Darf ich euch noch einmal an die wunderbaren Geduld des Herrn Jesus Christus erinnern, wenn wir nun zum Tisch des Herrn kommen? Wie lange hat er deine Torheit, Treulosigkeit und Hartherzigkeit ertragen? Seine Liebe ist wie keine andere. Darf ich dich noch einmal an die Güte des Herrn Jesus Christus erinnern? Wie er dich in deinem Dreck und deiner Verderbtheit ansah und entschlossen war, dich zu retten, ungeachtet der Kosten, aus keinem anderen Grund als dem, dass der Vater dich gnädig ihm gegeben hat. Seine Liebe ist wie keine andere. Darf ich dich noch einmal an die edle Liebe des Herrn Jesus Christus erinnern? Wie er dich aus einer Schlammgrube gehoben und deine Füße auf einen Felsen gesetzt hat. Wie sollten wir jetzt die Söhne Gottes genannt werden? Denn das ist es, was wir sind. Eine auserwählte Generation, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation und ein besonderes Volk. Darf ich dich an die Demut des Herrn Jesus Christus erinnern? Wie er sich demütigte, die Gestalt eines Dieners annahm, sich zu Tode demütigte, sogar den Tod am Kreuz. Aber wie ist er jetzt erhört und hat einen Namen erhalten, der über jedem anderen Namen steht? Kann ich dich abschließend an die Worte des Herrn Jesus Christus an dich erinnern? Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Amen.
Amen.